Aber China braucht, auf Englisch sagt man Leadership. Und da könnten wir eine verschiedene Ebene von Kompetenz erbringen. Etwas mit Vertrauen, mit langfristigen Zielen, mit Motivation und so weiter. Das oft von lokalen Managern fehlt.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 61, James Greener, an Englishman in Shanghai. James ist Engländer und arbeitet seit über 25 Jahren in China. Er hat als Investmentbanker in England seinen Beruf angefangen. Über einige Stationen als Managementberater arbeitet er heute als Topmanager für produzierende Firmen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Er erklärt uns, welche beruflichen Möglichkeiten es für ihn gab in China und warum China weiterhin europäische Manager braucht. Hallo James, grüß dich.
Grüß dich.
Lange nicht mehr gesprochen, lange nicht mehr getroffen. Heute zumindest mal, dass wir uns virtuell wieder uns treffen.
Ja, dein Flug war gecancelt.
Leider.
Außerdem hätten wir vor wenigen Wochen wieder getroffen, aber jetzt
Leider.
telefonisch.
Genau. Aber genauso interessant ist auch, dass wir heute die Zeit nehmen, um was aufzubereiten. Und wenn wir uns getroffen hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht die technische Möglichkeit. Wir wollen über deine China-Erfahrung sprechen. Und auch vielen Dank, dass du bereit bist, auf Deutsch das Gespräch zu führen. Deutsch ist ja deine dritte oder vierte Sprache. Interessantes Gespräch heute. Ein Chinese und ein Engländer machen auf Deutsch ihr Erfahrungsbericht über China. Insofern, liebe Zuhörer, ich hoffe, dann, ihr habt da auch Spaß daran. James, meine erste Frage, wann und warum bist du nach China gekommen?
Ich war zuerst bei der Börse in London für 8 Jahre und da habe ich alles mit Asien zu tun gemacht. Japan war mein Hauptmarkt und Ende 98, Entschuldigung, 89 habe ich in meinem Tagesbericht geschrieben, dass ich sehe den Nikkei nicht mehr bei 25.000 für 15 Jahre. Und das war der Fall. Und war für mich ganz klar, dass China war der nächste Big Thing nach Japan. Und so habe ich wenige Jahre nachher von meinem Job in London gekündigt und war ich nach Tianjin gegangen, Chinesisch zu lernen. Und das war in 94.
94, ein Engländer in China. Was war für dich die krasseste Erlebnisse damals?
Das war sehr interessant, weil ich war inzwischen ein paar Mal in Osteuropa. Und Tianjin damals und Osteuropa war ungefähr die gleiche Standard von Leben, von Arbeit und so weiter. Aber es war, was ganz anders war, war das Gefühl von Hoffnung und von Dynamismus,
Dynamik
darf ich
meinst du,
sagen.
ne? Ja,
Dynamik, genau.
genau.
Da man in China das Gefühl, dass jedes Mal wird besser und wird mehr und so weiter. So, das war sehr positiv eine erste Erfahrung von China. Ah, und das Essen
Das heißt, wie kann man vergessen,
muss
ne?
man nie vergessen.
Gerade wenn man aus England kommt. Ich muss zugeben, ich habe nur
Das
schlechte
geht ohne
Sachen
Sorge.
über englische Küche gehört. Ich kann selber noch über keine Erfahrung sprechen. Ich hoffe, du bist nicht
Englische
schlecht
Küche ist
gewesen.
schon von Indien übernommen.
Okay. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Dann bist du aber sehr lange und in eine andere Branche tätig als am Anfang Investmentbanker. Du hast eine lange Station bei BMW gehabt. Ich weiß, normalerweise Firmen wie BMW nehmen immer Leute mit Erfahrung, gerade die technische Berufe oder wichtige Berufe, wo du warst. Ich glaube, das war Lieferantenentwicklung. Es ist nicht so einfach, einen neuen Einstieg in den Bereich zu finden. Wie hast du damals geschafft, deinen Einstieg bei BMW in China zu finden?
So, meine Chef bei BMW, der die Planstelle entwickelt hat, hat gedacht, dass wir vier Hauptkompetenzen wichtig waren für die Rolle. Zuerst muss man BMW verstehen und Automotive insbesondere Lieferantenentwicklung. Aber das könnten die alle in dem Team, bei der Abteilung von Lieferantenentwicklung. Drittens muss man Managementberatung machen, besonders in andere Kultur. Und viertens muss man China verstehen. Und die beiden hab ich zum Tisch gebracht. Und mit alle vier zusammen habe ich ganz schnell BMW kennengelernt und das Werkzeugkiste von Lieferantenentwicklung. Und innerhalb ein paar Monate war ich wieder in China und jeden Tag bei die potenzieller und aktueller Lieferanten von BMW oder für den Joint Venture in Nordwestchina tätig.
Ja, also sehr, sehr weise, also fachliche Know-how, BMW-Know-how, Beratungs-Know-how, also Methoden-Know-how und Landes-Know-how. Also echt cool. Ich wünschte, ich hätte deinen damaligen Chef kennengelernt. Ist ein weiser Mann. Und hast du Deutsch schon vorher gelernt oder hast du durch BMW Deutsch gelernt?
Ich habe, als ich zuerst in München angelandet, 1. Januar 2004, habe ich gar kein Deutsch gesprochen, aber ganz schnell war ich auf dem Weg, Deutsch zu lernen. Und die beste Klasse von Chinesisch ist immer ein Taxi, wo man mit dem Taxifahrer reden könnte, aber hätte ich nicht genug Geld, immer Taxis in München zu nehmen, sondern bei BMW hat man oder bei fast alle Firmen in Deutschland hat man die Gelegenheit, endlose Sitzungen teilzunehmen. Und da war mein Sprachkurs.
Ja, du sprichst natürlich auch super Chinesisch. Ich habe dich 2011 kennengelernt in Shanghai und hat mich sehr beeindruckt, wie gut dein Chinesisch ist. Was ist für dich schwieriger zu lernen, Deutsch oder Chinesisch?
Möglicherweise Deutsch, weil ich in China bin. Für Deutsch war ich immer abhängig von Telefonat, von Geschäftsreisenden, die nach China gekommen waren, oder meine kurzen Aufenthalte, wo ich wieder nach Deutschland geflogen habe.
Ja, alles klar. Aber du bist trotzdem ein Sprachgenie und wie gut du dann auch Deutsch doch jetzt auch sprichst, echt klasse. Und du warst ja mehrere Jahre bei BMW in der Funktion. Was ist für dich das Erfolgsprojekt oder die spannendste Tätigkeit in der Zeit?
Ich hätte über 100 verschiedene Firmen geauditet, ungefähr 25 Lieferentwicklungsprojekte durchgeführt. Aber das war das war mein größtes Projekt und darf ich sagen, erfolgreichsten.
Okay.
Das war ein neuer Lieferant für BMW, der von einer anderen Branche ausgewählt war, weil die Firma besonders neue Technologie hat und Lust einer Automotive oder von Second-Tier Automotive auf First-Tier zu wachsen. Und da war ich über 100 Tage, über 3 Jahre involviert. Das war eine sehr große Herausforderung, aber für alle Parteien sehr erfolgreich.
Was ist konkret das Besondere an dem Projekt? War das, weil das alles neu ist, oder?
So, das war eine Firma aus dem Handybereich, die eine neue Bildschirmtechnologie in dem Lab entwickelt hat. Und BMW wollte die Technologie unbedingt in dem Auto auf dem Cockpit, weil die Farben bessere waren und andere Gründe. Und die Firma war eine europäische Firma, aber war damals in der Zeit mit einer taiwanesischen Firma zu mergen. Und so, das war viel interne Politik innerhalb dem Lieferant. Das war ein neues Fabrik in Shanghai. Und die ganzen Development-Team kein Bildschirm vorher gemacht haben. Die haben nur den LCD selber, nicht den ganzen Gerät. Und so, wir haben gemacht alles, was man sollte nicht machen im Automotive-Bereich. Neue Technologie, neuer Lieferant, neues Fabrik und eine Unbe ein Firma von außerhalb der Branche nominiert. Aber wir haben das trotzdem zum Erfolg gebracht.
Also Reifegrad sehr niedrig, die Voraussetzung und Risiko sehr hoch und trotzdem zum Erfolg, wahrscheinlich auch mit Effekt wie Kosteneinsparung, Lead-Time-Verkürzung und so weiter und so fort. Warum habt ihr diesen Erfolg?
Es gibt zwei Bedeutungen von warum. Der erste ist wichtiger. Warum? Weil wir als ein Team von BMW und auch von einem Team von einem Lieferant, wir haben das gewollt. Das war für uns ein Lebensziel, das ganze Projekt abzuhaken, alles konsequent durchzuführen und zum Erfolg zu kommen. So, Grund 1, Wohl, und das ist der wichtigste. Alles andere war nur Methodik.
Alles gut, das hast du gut gesagt. Die Wille war da und ihr habt das gut umgesetzt. Ja, sehr schön. Und weil das so spannend ist, so viele Lieferanten gesehen und viel Erfolg gefeiert, warum hast du Entschuldigung, dass ich wieder warum sage, aber warum hast du bei BMW dann aufgehört in China?
So, das war nicht mein Wunsch, aber damals war ein neues Management-Reshuffle in München und meine Abteilung abgelöst wird. Und ich hätte zwei Gelegenheiten. Entweder eine Rückkehr nach Deutschland, möglicherweise nach Dresden, oder weiter in China zu bleiben, aber nicht mehr bei BMW. Und weil ich Frau und Kleinkind hätte, meine Frau Chinesin ist, mein Kind auch Chinese ist, und habe ich das für mich eine schwarz-weiße Entscheidung zu machen.
Sehr einfache Entscheidung, in China zu bleiben dann,
Ja.
ne? Ich schätze mal,
Es
du
war nicht
meinst.
die einfachste Zeit, weil das war in der Mitte von Finanzkrise, aber trotzdem, auf Chinesisch sagt man immer, dass Krise neue Gelegenheiten bringen.
Das stimmt. Wenn ich so rechne, das ist auch ungefähr, wenn du jetzt sagst, 25 Jahre China, hast du bei BMW aufgehört, das ist so ungefähr deine Halbzeit, ne? Dein China-Aufenthalt. Und in der zweiten Hälfte deiner China-Aufenthalt hast du mir vorhin noch erzählt im Vorbereitungsgespräch, dass du sehr viele Berufschancen eins nach dem anderen bekommst. Und warum ist nach 2008, nach 2009, nachdem du dann bei BMW aufgehört hast, die berufliche Chance deutlich besser geworden für dich
Das
persönlich?
stimmt. Das stimmt. Ich habe in vielen verschiedenen Branchen nachher gearbeitet. Ich habe mit Kühlschränke, war ein paar Jahre bei Daimler für Wann im Wannbereich. Und ich habe Pumpen gemacht, Wärmetausche, Kabelbäume. Ich habe viele verschiedene Branchen gemacht. Und warum ist, weil ich die Selbstvertrauen bekommen habe durch meine BMW-Erfahrung und andere Erfahrungen, dass unabhängig von den Schwierigkeiten von einer Herausforderung, dass man in einem Unternehmensspektrum trifft, gibt es immer einen Weg zum Erfolg. Und man muss etwas Analyse machen, man muss den Weg finden und die richtige Methodik umsetzen, das Team bilden, die Motivation von jeder entwickeln und dann kommt man zum Erfolg. Jedes
Ist
Mal.
sehr erstaunlich und auch faszinierend, wie du, wenn man das nochmal vor Augen führt, als als Investmentbanker angefangen hast und dann über Station jetzt dann als Interims-Top-Manager bist und ein sehr gefragter Interims-Manager geworden bist. Und ich nehme an, weil du den Familienbezug hast, wirst du auch länger in China bleiben wollen. Aber die Rahmenbedingungen für westliche Manager in China zu bleiben und in China zu arbeiten werden schwieriger. Ja, wir brauchen jetzt die Pandemie nicht zu erwähnen, sondern einfach auch die, ja, zum Beispiel viele Vorteile, was ein Expat eventuell auch hat. Wir müssen dafür versteuert werden und so weiter und so fort. Immer mehr Familien gehen nach Europa, in die USA zurück. Aber meine Frage an dich, warum braucht China, auch wenn China die Rahmenbedingungen immer schwieriger gestaltet, für die europäischen Manager, warum braucht China weiterhin noch europäische Manager in der Zukunft?
China hat drei Hauptpolitik momentan. Erst ist immer noch Veröffnung und die Veröffnung von neuen Branchen. Und das bedeutet, dass China braucht Manager nicht nur bei ausländischen Firmen, sondern auch bei chinesischen Unternehmen, die die verschiedene Kultur und Verständnis überbrücken könnten. Und teilweise kommen wir mit Sondererfahrung, Sonderfacherkenntnis oder Sondermanagementart, die in China nicht übrig sind. Und da hat man richtige Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Und auf diesem Grund ist es sehr wichtig, immer auf dem Spitzen von der Technik und von Management-Art und dann andere Sachen immer zu bleiben. Man kann nicht sagen, ah, wenn man macht, nur wie man vor 20 Jahren gemacht hat, dass man immer noch in China Wert bringen könnte.
Das ist ein gutes Stichwort. Über 20 Jahre hast du auch die Erfahrung in China. Selbst wenn China weiterhin eine gewisse Anzahl von westlichen Manager braucht, aus dem Blickwinkel von einem westlichen Manager, was glaubst du, was musst du oder was muss ein europäischer Manager in China Fähigkeit entwickle, um in China heute erfolgreich zu arbeiten?
Ich finde, man muss sagen, dass es ist schwierig als Ausländer in China Manager zu sein, weil Managing bedeutet, dass man alles kontrollieren könnte. Nicht, dass man immer alles kontrolliert, sondern dass man ge die Gelegenheit hat. Und das heißt, dass man muss auf verschiedenen Kanäle, beispielsweise auf WeChat, immer anwesend sein. Und das ist nicht unsere Denkweise und Kultur. Und auch normalerweise fehlt die Sprachkompetenz. Aber China braucht, auf Englisch sagt man, Leadership. Und da können wir eine verschiedene Ebene von Kompetenz erbringen. Etwas mit Vertrauen, mit langfristigen Zielen, mit Motivation und so weiter, das oft von lokalen Managern fehlt. Und da ist es immer eine sehr gute Partnerschaft zwischen Geschäftsführungen, die Ausländer sind, und einem Mittelmanagement, die Lokalen sind, dass jeder bringt sein Schwerpunkte zum Tisch.
Ja, damit ist deine Chance weiterhin gut. Da wünsche ich dir natürlich auch viel Erfolg in diesem Wege. Was mich noch interessiert, quasi meine letzte Frage beruflicher Art, was ist deine Zielsetzung beruflich in China? Hast du noch irgendwelche Ziele im Beruf in China zu erreichen?
Beruflich möchte immer mehr mit Umwelttechnologie und die Arbeiten bei der Umsetzung, bei der Entwicklung und immer mehr bei der Rentabilität von Umwelttechnologie. Weil es ist nicht neu. Mein Ziel, da ich beispielsweise die Zeit bei BMW und anderen Firmen war, zu lernen, wie funktioniert die ganze Ingenieurbranche im Haupt und was könnte ich lernen, zum Umwelttechnologie zu bringen? Weil damals war ein ganz großer Kulturunterschied vor 20 Jahren zwischen beispielsweise die deutschen Windkraftlagerhersteller und die deutschen Automotivhersteller. Jetzt ist es immer geringer gewesen, aber gibt es immer noch Bedarf von Erfahrenen von einer Branche zum nächsten Branche zu gehen, besonders von einer Branche, die schon zum Spitzentechnik angekommen wird, zum einer Branche, wo man immer noch in, wie heißt es, diese Reifegrads-Erhöhungsphase bleibt. Und wie bei Bienchen zwischen Blumen könnten Geschäftsführer zwischen Unternehmen viel, viel Mehrwerte bringen.
Sehr schön. Eine spannende Geschichte vom Investmentbanker in London zu Umwelttechnologie-Geschäftsführer in Shanghai in China. Toll, was so ein Leben mit sich macht. Danke, James. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, falls du schnell antworten kannst.
Ja, bitte.
Und du warst in verschiedenen Städten in China. Jetzt wohnst du in Shanghai, Tianjin, Shenyang war so ein paar Städte, die ich jetzt noch sofort weiß. Aber was ist deine Lieblingsstadt aus China, wo du auch deinen Urlaub verbringen möchtest?
Ich fahre morgen nach Yangshuo in Urlaub. Ich war nie da, so dann könnte ich die Frage übernächste Woche der stellen, ob es besser ist. In der Vergangenheit habe ich ganz wenig Urlaub in China gemacht, weil China war für mich der Land für Arbeit und Urlaub habe ich in andere Länder oft gemacht. Aber jetzt wegen der Pandemie muss man Urlaub in China machen. Im Sommer waren wir in Shangri-La in Yunnan nahen Tibet. Und das
Ja.
war wunderschön.
Schön.
Und der Land hat sich in den letzten 25 Jahren, seit ich letztes Mal da war, sehr, sehr groß geändert. Und jeder ist jetzt fast bei europäischem Lebensstandard. Das ist unglaublich, aber
Ja,
echt.
ja, ja.
China
Aber
ist jetzt
das.
sehr schön zu wohnen und kann man überall wandern und das Essen ist immer noch ganz toll. Ja, es ist super Land für Arbeit jetzt.
Und was ist dein Lieblingsgericht in China?
Lieblingsgericht muss immer Hotpot sein, oder?
Muss nicht Hotpot sein, auch wenn das Programm China Hotpot heißt. Aber du liebst auch Hotpot, oder wie?
Ah, nicht oft, aber mit alten Kollegen, als wir zusammen waren, haben wir oft Hotpot gemacht. Weil, ich musste nur Gemüse essen, aber das ist mein besonderes. Aber Gemüse in China sind immer frisch
Ja.
und immer mit viel toller Geschmack. So, ja.
Schön, schön. Und nach 25 Jahren China, wenn du jetzt morgens im Hotel bist, nimmst du die chinesische Frühstücksgerichte oder nimmst du internationale oder nimmst du dann English Beans?
mein Sohn liebt die Beans, aber ich chinesisch.
Rein Chinesisch, oh, das ist
Ja.
ja spannend. Und wie bist du in China unterwegs, in Shanghai? Bist du eher U-Bahn-Fahrer, bist du eher Didi-Fahrer oder bist du eher eigener Autofahrer?
Ich finde, meine persönliche Meinung, dass in einer großen Stadt wie Shanghai, wo fast keine Parkplätze gibt, ein Auto zu haben, ist eine psychologische.
Fehler.
Aber na, ich nehme viel U-Bahn und Bus auf Umweltgründen. Ich bin Greener von Herz. Aber wenn man die Industriegebiete fährt oder was, dann gibt es keine Gelegenheit öffentlicher Verkehr oder nicht so günstig, dann nehme ich Didi oder Taxi.
Super, mit dem Wort schließe ich unser Gespräch hier ab. Der Grüne im Herzen lebt auch sehr glücklich in China. Und ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir viel Spaß in deinem Urlaub in Yangshuo. Das ist bestimmt wunderschön. Und wir sprechen bald.
Danke, Shalom.
Ciao.
Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.com. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und Zaijian.